Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Hazor und Teldan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel.
Vor der Pause habe ich gerade noch den Befestigungsturm, der im 8. Jahrhundert aufgebaut worden ist, angesprochen. Hier sind wir auf diesem Turm, original, oben. Der sollte eben in der damaligen Zeit die Gefahr von Assyrien, diesem Großreich, das eine Nation nach der anderen unterworfen hat, Widerstand leisten. Aber die Propheten haben die 10 Stämme gewarnt, wenn ihr nicht umkehrt zu dem einen wahren Gott und den Götzendienst aufgebt, wird Assyrien die 10 Stämme in die Gefangenschaft deportieren. Man hat nicht gehört, aber man hat mächtige Festungswerke gebaut. Und das nützt nichts. 2. Könige 15, 28. Und er, Pekach, tat, was böse war in den Augen des Herrn. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. Jerobeam war ja dieser erste König der 10 Stämme nach Salomo, der dieses goldene Kalb in Dan und Bethel eingeführt hatte. Und die späteren Könige haben alle diesen Gott von Dan und Bethel weiterhin verehrt. Das wird hier nochmals erwähnt. Er wich nicht von den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wodurch er Israel Sündigen gemacht hatte. In den Tagen Pekachs, des Königs von Israel, kam Tiglat-Pileser, der König von Assyrien, und er nahm Ijon ein und Abel-Bet-Maka und Janoach und Kedes und Chazor. Und Gilead und Galiläa, das ganze Land Naphtali, und führte die Bewohner nach Assyrien hinweg. Dieser Turm wurde zusammengeschlagen und auch die Burg von Ahab. Wir haben die Zerstörungsspuren aus dieser Zeit. Im Jahr 732 vor Christus wurde Hazor weggeführt. Die endgültige Wegführung und Zerstörung von Samaria geschah ja dann 10 Jahre später. Und das war dann die Geschichte der 10 Stämme im Land. Zusammenfassend können wir also sagen, Hazor dokumentiert uns die biblische Geschichte von 1566 bis 732 vor Christus in einer eindrücklichen Weise. Wir haben die Zeit Josuas gefunden, den Palast von Jabin zu seiner Zeit, der zerstört wurde. Wir haben die Zeit der Richter gefunden, wie die Kanaaniter wieder in Hazor weiter regierten, aber wie dann schließlich eben auch dieser spätere Palast durch Israel zerstört wurde. Dann haben wir zur Zeit der Richter auch noch gefunden eine Höhe, eine Götzenhöhe der Israeliten. Und später haben wir die Zeit Salomos gefunden mit seinem Stadttor, Stadtmauer und dann die Zeit des Königreiches der 10 Stämme, die Bauwerke von Ahab, die Wasserversorgung, öffentliches Lagerhaus, die Burg und dann später der Bau dieses Turmes als zusätzliche Festigungsanlage und dann die Wegführung nach Assyrien. Alles stimmt ganz genau mit der Bibel überein. Und wenn man bedenkt, dass die Bibelkritik ab dem 19. Jahrhundert eigentlich die ganze Geschichte Israels auf den Kopf stellen wollte, Das muss man einfach sagen. Ein solcher Unsinn. Man muss die Bibel einfach stehen lassen, wie sie ist, und das entspricht auch den Tatsachen, die man ausgräbt. So, das war's. Wir gehen in den Norden, aber vielleicht noch eine Nebenbemerkung. Chazor wurde ausgewählt aus 200 verschiedenen Tells in Israel, um zu den, zur Sammlung der World Heritage Sites zu gehören. Also zu diesen Ortschaften, wo sogar die UNO sagt, sie sind von herausragender Bedeutung für die Menschheit. Aber würde die UNO nur auch noch wissen, Tel Chazor ist nicht nur einfach herausragend in kultureller Hinsicht, sondern in biblischer Hinsicht, um uns zu zeigen, dass die Bibel wahr ist. Übrigens, ausgewählt wurde Tel Chazor, Tel Megiddo und Tel Beersheba. Ja, jetzt gehen wir ganz in den Norden hinauf, nach Tel Dan. Früher nannte man den Ort im Arabischen Tel El Kadi, als noch niemand so recht wusste, was sich unter diesem Erdhügel verbirgt. Aber Tel Dan war ja in der Bibel ganz klar der nördlichste Außenposten Israels. Und das ist auch heute noch so. Im modernen Israel sehen wir das hier. In 1. Samuel 3, Vers 20 lesen wir: Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Also Beersheba befindet sich da unten. Das war das biblische Israel von Dan bis Beersheba. 1. Könige 4, es gäbe noch andere Stellen. Vers 25, und Juda und Israel wohnten in Sicherheit, ein jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, alle Tage Salomos. 1838 hat Edward Robinson, dieser englische Gelehrte, eine Identifikation von Tel El Kadi mit der biblischen Stadt Dan vorgenommen. Aber dieser Hügel wurde dann wirklich gründlich ausgegraben, erst ab 1966. Und zwar durch Professor Abraham Biran. Das ist eindrücklich. Ein Mann, der so ungefähr 56 Jahre alt war damals, hat von da an noch ein jahrzehntelanges Lebenswerk gemacht. Also er hat daran gearbeitet, an Tel Dan, bis in die 1990er Jahre. Und 2008 ist Abraham Biran gestorben, einen Monat vor seinem 99. Geburtstag. Nun, Tel Dan ist eine ganz besondere Ortschaft. Dort befindet sich eine der drei Jordan-Zuflüsse und Jordan-Quellen. Hier sind wir gerade an der Quelle, in diesem Naturschutzgebiet. Übrigens wunderbar. Also das lohnt sich nicht nur wegen der Archäologie, das lohnt sich auch wegen der Landschaft. Meine älteste Tochter, die hat schon gesagt, also ich werde heiraten in Tel Dan. Also das will schon was sagen, oder? Was Romantik anbetrifft. Die Quelle hier liefert 13 Kubikmeter pro Minute an Wasser. Das heißt im Jahr 250 Millionen Liter. Und weil das ganze Gebiet eben dort sehr karstig ist, wir sind hier am Fuß des Hermongebirges und der Golanhöhen, da bleibt das Wasser das Jahr durch stabil so bei 14,5 Grad. Und die Wasserqualität ist fantastisch. Das Wasser enthält weniger als 10 Milligramm Chlorin pro Liter. Das ist ja eines der Bilder auf meiner Homepage. Ja, nun gehen wir zum kanaanitischen Stadttor, das Abraham Biran 1979 begann auszugraben. Und die Untersuchungen mit den Scherben und so weiter hat ergeben, das stammt aus der Zeit von 1700 vor Christus. Eine ganz eindrückliche Sache. Übrigens, Dann wird das erste Mal in der Bibel schon erwähnt in der Geschichte Abrahams. 1. Mose 14, Vers 14. Später im Buch Josua, 19, Vers 47, da erfahren wir, dass die Kanaaniter diese Stadt Leschem nannten. Oder gemäß Richter 18,7, Lajisch. Das war der ursprüngliche Name. In Dan ist also bereits der spätere Name dort von einem Propheten eingefügt worden. Ja, und dieses Stadttor, 3700 Jahre alt, weist eine Breite auf von 15,45 Meter, eine Höhe von 7 Meter. Das war wohl ziemlich die originale Höhe, die jetzt noch erhalten ist. Der Torweg, also wenn man da durchs Tor hineingeht, sieht man, hier hat man die Füllung noch ein bisschen gelassen. Das war so schwierig. Man hat also gut geschaut, dass es ja keinen Einsturz gibt. Weil so etwas kann man normalerweise gar nicht erwarten, dass ein Lehmziegeltor über so lange Zeit in der Weise erhalten bleibt. Das ist ganz ungewöhnlich und das hängt damit zusammen, dass es vielleicht 100 Jahre nach dem Bau wurde es vollkommen in Erde und Sand überschüttet. Und darum ist es ungewöhnlich gut erhalten geblieben. Der Torweg nach innen hat eine Länge von 10,5 Metern mit 4 Innenräumen. Der Eingang selbst, der originale, da, hat eine Höhe von 3 Metern, eine Breite von 2,4 Metern. Eben aus sonnengebackenen Lehmziegeln gebaut, mit weißer Tünche überkalkt. Die Reste der Tünche hat man eben auch gefunden. Und es sind insgesamt hintereinander 3 Bogenbauten. Und zwar immer mit 3 Reihen von Ziegeln. Die reine Bogenhöhe ist fast 1 Meter hoch. Und das war natürlich für Abraham Biran schon etwas Spezielles. Er hatte gelernt in der Schule, der Bogenbau stammt von den Römern. Den die Römer in Israel so fast 2000 Jahre später eingeführt hatten. Und da findet man ihn schon längst bei den alten Kanaanitern. Ja, darum war das ein Fiebern 1979 auf die nächste Saison, Grabungssaison, bis man dann endlich die weiteren Geheimnisse dieses Stadttores lüften könnte. Auf der Seite gibt es 2 Türme, mächtige Türme, 5,15 Meter breit, Mauerdicke 3 Meter, beziehungsweise an einer anderen Stelle 3,5 Meter dick. Die Tormauerdicke da selbst ist 1,8 Meter, auch nicht schlecht, oder? Hier unten war die Hauptstraße vor dem Stadttor, also 3,25 Meter tiefer, in einer Distanz zum Tor von 14,5 Metern. Und da ging man hier über diese originalen Treppen hoch in die Stadt Laish Leshem hinein. Nun berichtet uns die Bibel, wie diese Stadt, die es also schon zur Zeit von Abraham gab, als kanaanitische Stadt, und auch die Ausgrabungen zeigen, jawohl, wir haben Überreste dort in Tel Dan aus der Zeit von Abraham und sogar noch davor. Die Stadt existierte wirklich. Und nun die Eroberung durch Israel wird in Josua 19, Vers 47 berichtet. Und die Grenze der Kinder Dan ging später weiter als diese. Denn die Kinder Dan zogen hinauf und stritten gegen Leshem. Zuerst waren die Daniter im Süden, im Gebiet von Tel Aviv, dort in der Nähe. Aber dann später sind sie eben ausgewandert, ganz in den Norden hinauf. Und zogen hinauf und stritten gegen Leshem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und sie nannten Leshem Dan nach dem Namen ihres Vaters Dan. Im parallelen Bericht in Richter 18, 27 lesen wir Folgendes, was ergänzt. So nahmen sie, was Micha gemacht hatte, und den Priester, den er besaß, und sie überfielen Laish, oder eben ein anderer Name für Leshem, Laish, ein ruhiges und sicheres Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes. Und die Stadt verbrannten sie mit Feuer. Und kein Retter war da, denn die Stadt war fern von Sidon im Libanon, war auch eine Kananiterstadt, und sie hatten nichts mit Menschen zu schaffen. Nun, das war in der Zeit von Josua, noch vor seinem Tod, 1560. Und tatsächlich in Dan findet man in den Schichten Mittelbronze 2c, das ist die Zeit von 1550 herum, findet man Brandspuren von Zerstörung. Es passt auch da wieder absolut mit der biblischen, aber mit der strengen biblischen Chronologie überein. Geht man nicht nach dieser Chronologie, haben wir ein Problem mit Dan. Stimmt nicht. Ich lese noch weiter im Text. Mit Menschen hatten sie nichts zu schaffen. Und sie lag in dem Tale, das sich nach Bet-Rechov hin erstreckt. Und sie bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin. Und sie gaben der Stadt den Namen Dan, nach dem Namen Dans ihres Vaters, welcher dem Israel geboren wurde. Dagegen war im Anfang Lais oder Laish der Name der Stadt. Und es ist also eine enorme Ascheschicht, die man gefunden hat in MB2b bzw. C, also um 1560 vor Christus. Nun lesen wir ja später in der Bibel, wie König Jerobeam, nachdem er sich mit den 10 Stämmen abgespalten hat vom Haus Davids und von der Hauptstadt Jerusalem, ein goldenes Kalb in Dan aufrichtete. Und diesen Kultort hat man auch ausgegraben. Hier ist er. Ich lese aus 1. Könige 12, Vers 25. Und Jerobeam an anderer Stelle im größeren Zusammenhang steht Jerobeam, der Sohn Nebats. Das ist übrigens interessant, denn Nebat ist im Ägyptischen eine Bezeichnung für die Göttin Hathor, diese Kuhgöttin. Also interessant, irgendwie hat die Familie von Jerobeam einen Bezug zu dem Götzendienst in Ägypten gehabt. Zur Zeit, noch als Salomo lebte, war Jerobeam schon ein Feind von Salomo. Und er ging ins Exil nach Ägypten. Und nach dem Tod von Salomo kehrte er aus Ägypten zurück und wurde König über die 10 Stämme. Und Jerobeam baute Sichem, das ist das heutige Nablus im Westjordanland, im Gebirge Ephraim und wohnte darin. Das war die Königsstadt der 10 Stämme. Nablus, ja? Das sollte die UNO auch wissen, nicht wahr? Ja, das hat natürlich alles Konsequenzen. Dann ist Nablus nicht so eine Nebensache, sondern das war eine Hauptstadt der 10 Stämme. Wichtig in der Geschichte Israels. Jerobeam baute sich im Gebirge Ephraim und wohnte darin und er zog von dannen aus und baute Pnuel. Und Jerobeam sprach in seinem Herzen, nun wird das Königreich an das Haus Davids zurückkommen. Er hat sich also überlegt, in der Tora, im Gesetz Mose steht, dass alle Männer, die Frauen wegen der Kinder waren nicht verpflichtet, aber sie durften auch, alle Männer müssen dreimal vor dem Herrn erscheinen. Das heißt, man musste dreimal im Jahr nach Jerusalem gehen, zum Tempel, zu den Festen Passa, Shavuot, das ist Pfingsten, und Sukkot, Laubhütten im Herbst. Nun sagte sich Jerobeam, wenn meine Leute, meine Untertanen ständig nach Jerusalem gehen zu diesen Festen des Herrn, dann werden sie plötzlich sich wieder mit dem Königshaus von David verbinden und die Spaltung zwischen dem Norden der 10 Stämme und dem Süden der Stämme Juda und Benjamin wird dann plötzlich eben wieder geheilt werden. Ich muss mir also etwas überlegen, wie ich das verhindern könnte. Vers 27. Wenn dieses Volk hinaufziehen wird, um im Hause des Herrn zu Jerusalem Schlachtopfer zu opfern, so wird das Herz dieses Volkes sich zu ihrem Herrn zurückwenden, zu Rehabeam, so der Sohn von Salomo, der in Jerusalem regierte, dem König von Juda. Und sie werden mich töten und sich zu Rehabeam, dem König von Juda, zurückwenden. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber. Das soll nun die Alternative werden für den Tempel Gottes in Jerusalem. Aber warum ausgerechnet goldene Kälber? Nun, wir kennen das goldene Kalb schon aus der Zeit nach dem Auszug aus Ägypten. Und warum hat man damals ein goldenes Kalb gemacht? Das war eben die Weiterführung des Götzendienstes aus Ägypten, wo zum Beispiel der Apis-Stierkult betrieben wurde. Der Apis-Stierkult hängt zusammen mit der Verehrung des Sonnengottes. Und so sehen wir der Bezug von Jerobeam zur ägyptischen Religion war ganz klar da. Da beriet sich der König und machte 2 goldene Kälber. Und er sprach zu dem Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Siehe da, Israel, deine Götter, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Typisch für Unwahrhaftigkeit in der Politik. Man hat irgendeinen Gedanken, aber begründet ihn anders. Ja? Und sagt, aus dem Grund kann man natürlich nicht so und so verfahren, aber die Hintergedanken sind andere. Und so sagt er nicht, übrigens, das wäre ja schlimm, wenn es da wieder eine Vereinigung des Volkes Gottes gäbe. Nein, er sagt, das ist doch zu anstrengend, wenn ihr nach Jerusalem so weit gehen müsst. Gerade für die Leute da im Norden oben, sagen wir von Hazor, oder die sogar in Dan wohnten, das kann man ja nicht zumuten. Und er stellte das eine in Bethel und das andere tat er nach Dan. Also eines ganz im nördlichsten Außenposten und eines im Süden seines Reiches, sodass die Leute von allen Ortschaften her eines der goldenen Kälber leicht besuchen konnten. Vers 31. Auch baute er Höhenhäuser und machte Priester aus sämtlichen Volke, die nicht von den Kindern Levi waren. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tage des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er opferte auf dem Altar. Was ist da gemeint, das Fest, das in Juda stattfand? Das ist Sukkot. In 3. Mose 23 haben wir die 7 Feste des Herrn. Das beginnt mit dem Passafest, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlinge, Schawuot, Fest der Wochen und so weiter. Und das letzte, das 7. Fest des Herrn ist Sukkot, von dem die Torah, das Gesetz Mose, dreimal sagt, dass man sich an diesem Fest freuen. Einmal wird sogar gesagt, nur freuen soll. Das Laubhüttenfest ist eigentlich inhaltlich eine Zusammenfassung von allen Festen und darum wird es auch schon in 3. Mose 23 genannt, Hachag, das Fest. Nun, Hachag, das Laubhüttenfest, begann ja immer am 15.7. Und darum macht er es hier am 15., aber natürlich des 8. Monats. Ähnlich, nicht ganz gleich. Und haben wir gesehen, die von den Kälbern sagt er nicht, das sind jetzt ägyptische Götter, sondern er sagt, das sind eure Götter, die euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. So wie Gott sich in den 10 Geboten vorstellt am Anfang, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und in dem Zusammenhang sagt Gott, dass er Israel aus Ägypten heraufgeführt hat. Das ist also der Gott, der in der Geschichte nachweislich gehandelt hat. Und dieses Volk aus der Sklaverei befreit hatte. Und was sehen wir hier? Also nicht eine völlig neue Religion, sondern wir finden hier Religionsvermischung. Dem sagt man schön intellektualistisch Synkretismus. Synkretismus. Das ist ja heute in. Einer hat so ein bisschen ein Flair für Buddhismus, aber natürlich auch sonst allgemein für New Age-Ideen. Und natürlich findet auch so indianische Mystik auch noch ziemlich interessant. Jeder braut sich so irgendetwas zusammen. Das ist nicht etwas Neues, sondern das finden wir in traurigen Beispielen schon längst in der Bibel. Aber genau vor diesem Synkretismus warnt schon das Gesetz, die 10 Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da ist keine Vermischung möglich. Das ist natürlich ein Ärgernis in einer Zeit der Political Correctness. Da darf man natürlich nichts gegen andere Religionen sagen. Und die 10 Gebote beginnen mit einem Protest gegen alle Religionen der Welt. Ja? Aber wenn man so die Massen erreichen will, dann muss man zusammenmischen. Und das wusste eben Jerobeam. Synkretismus. So kriegt man die Leute. Politisch kann man sie bei der Stange halten. Und wir sehen das auch sogar unter den wirklich Gläubigen im evangelikalen Raum, wie alles Mögliche einfließt. In den vergangenen Jahren hat man die säkulare Psychologie in die Seelsorge hineingeführt und vermischt. Man hat die gottlose Musik, die geprägt war vom Neomarxismus in den 60er Jahren, hat man, genannt Rockmusik oder Popmusik, hat man auch in die Gemeinden hineingeführt. Jetzt ist das Jahr der Stille und was wird in evangelikalen Publikationen propagiert? Zurückziehen in ein Kloster, so für ein paar Tage und vielleicht ein bisschen Mystik üben, gemäß Ignatius von Loyola und so weiter, so ein bisschen Versenkung und so weiter. Es sind genau die Methoden, die man aus dem Buddhismus schon längst kennt, aus dem Hinduismus und so weiter. Das ist genau das, Religionsvermischung. Also ich lese nochmals Vers 32 des Zusammenhangs wegen. Und Jerobeam machte ein Fest im 8. Monat, am 15. Tag des Monats, wie das Fest, das in Juda stattfand. Und er opferte auf dem Altar. Also hier wird der Altar in Dan speziell erwähnt. Jerobeam hat dort geopfert. Ebenso tat er zu Bethel, indem er den Kälbern opferte, die er gemacht hatte. Und er bestellte in Bethel die Priester der Höhen, die er gemacht hatte. Nun, hier ist der Eingang in diesen heiligen, in Anführungsstrichen, Bereich. Diese Mauer stammt aus viel späterer Zeit, aus der Zeit der hellenistischen Zeit. Das ist ab 300 vor Christus. Aber was hat man hier gefunden? Jetzt gehen wir da immer mehr hinein. Da sieht man den Standort des Altars. Man hat nur noch einige Steine als Überrest gefunden. Zum Beispiel einen Stein, gerade von dem Horn des Altars. Und so konnte man aufgrund der Überreste zeigen, hier mit dieser Metallkonstruktion, wie massiv groß dieser Altar war. Da hat Jerobeam geopfert und dann die 10 Stämme über Jahrhunderte hinweg, bis zur Wegführung nach Assyrien. Hier ein Blick von hinten. Da sieht man noch den Aufstieg zum Altar. Auch da, wieder entgegen der Bibel, in 2. Mose 20 steht, beim Altar darf man keine Treppen machen, sondern es muss eine Rampe sein. Und zwar so, dass der Priester, der hinaufsteigt mit seinen langen Kleidern, eben so hinaufsteigen kann, dass man nicht etwas vom Fleisch der Beine sehen kann. Warum war das so wichtig? Nun, weil Unzucht im Zusammenhang mit den Kulten der Kananiter von zentraler Bedeutung war. Und da sollte also beim Gottesdienst gar kein Fleisch sichtbar sein, um sich ganz klar abzugrenzen, mit Unmoral haben wir gar nichts zu tun. Und bei uns in Israel gelten die 10 Gebote, du sollst nicht Ehe brechen. Und all die anderen Anweisungen, kein vorehelicher Geschlechtsverkehr, keine Homosexualität und so weiter. Und so sehen wir auch da bewusst anders. Hier ist man nicht so stur, ja? Hier darf man über Treppen zum Altar hinauf. Ist alles ein bisschen frei. Frei erfunden. Ja, er konnte auch wirklich kreativ sein, dieser Jerobeam, nicht wahr? Also hier sieht man nochmal diesen Eingang, den ich von vorne hin gezeigt habe. Ein Weg zum Altar, hier dieser Aufstieg zum Altar. Der Altar selbst. Und jetzt der Weg vom Altar auf die Höhe. Da oben war das goldene Kalb. Auf dieser Plattform von 19 mal 19 Metern. So schön quadratisch wie der Salomo-Tempel. Der war ja damals ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Sieht man diese Anspielungen, ja? Schon etwas ähnlich, aber doch anders. Und da stiegen die Leute aus den 10 Stämmen hinauf, um das Kalb anzubeten. Das goldene Kalb hat man nicht mehr gefunden, aus verständlichen Gründen. Solche Dinge werden anderswo hingebracht, ja? Und hier sieht man auch, wie diese Plattform gebaut wurde aus ganz säuberlich zubehauenen Steinen. Und man denkt, das ist über 2900 Jahre alt. Daneben hat man Priestergebäude gefunden, verschiedene Zellen und natürlich auch Geräte für Rauchopfer, Rauchwerkopfer und Götter, Statuen. Ja, und jetzt gehen wir weiter in der Zeit. Ein bisschen später, nach Jerobeam, findet man die Ausgrabungen aus der Zeit von König Ahab. Ahab, nach strenger Chronologie, sonst ein paar Jahre nach unten verschoben, 916 bis 897, dann sein Nachfolger Ahasia, 898 bis 897, ein Jahr hat er zusammen mit dem Vater regiert. Joram, 897 bis 886 vor Christus. Und die Scherben, die Tonscherben, die Keramik, macht deutlich, diese Stadtmauer da stammt aus dieser Epoche. Da sind natürlich nur noch ein bisschen Überreste gezeigt. Original war die Mauer etwa 12 Meter hoch. Muss man sich also noch viel höher vorstellen. Eben Ahab musste den Norden befestigen gegen das Königreich Aram, das er ja besiegt hatte. Und hier finden wir das Stadttor von Ahab mit einem gewaltigen Vorplatz, der so schön mit Steinen besetzt war. Und was gibt's hier? Beim Eingang des Tores natürlich wieder eine Höhe. So wie die Kanaaniter das vorgemacht hatten. Sieht man den Einfluss der ägyptischen Religion, den Einfluss der kanaanitischen Religion, von überall ein bisschen, ja, wie heute. Ein bisschen Buddhismus, ein bisschen Hinduismus, ein bisschen Stammesreligionen, das ist Animismus, ja. Wenn man so an Steine glaubt, die Kraft und Energie enthalten. Ja, hier sieht man wieder diese Höhe. Beim Stadttor, so wie wir das auch in Hazor bei den Kanaanitern gefunden haben. Jetzt sind wir innerhalb der Stadt und gehen den Weg zum Stadttor hinunter. Ja, da sieht man wieder draußen die Höhe, draußen vor der Tür. Und im Stadttor drin hat man diesen eindrücklichen Sitz gefunden. Da konnte man einen Thron draufstellen. Sieht man das? So zwei Stufen führen zum Thron rauf. Und hier diese Steinbehälter, diese Sockel, da konnte man Holzpfosten hermachen und darüber einen mit Stoff ein Dach, ein Baldachin herrichten. Ja, jetzt versteht man eben auch gut, warum es in der Bibel immer wieder heißt, dass man eben ins Tor hinaufging, um zu den Richtern. Im Buch Ruth zum Beispiel, als es um die Frage geht, darf Boas Ruth heiraten, dann muss die ganze Angelegenheit vor die Ältesten gebracht werden und sie gehen hinauf ins Stadttor. Dort wurden öffentlich die Dinge richterlich entschieden. Oder von Lot lesen wir, 1. Mose 19,1, Lot saß im Stadttor. Und später im Text sagen die Sodomiter, dieser Fremde will hier bei uns der Richter spielen. Nicht wahr? Lot hatte zuerst seine Zelte aufgestellt, so bis nach Sodom. Und dann liest man später, er wohnte in Sodom und schließlich stieg er sogar zum Richteramt auf. Nicht wahr? Er fand es nicht lustig, wie die Leute lebten in Sodom. Und 2. Petrus 2 sagt, dass Lot ein Gerechter war und dass er seine Seele Tag für Tag quälte mit dem, was er die Leute reden hörte und was er sah. Diese ganze Unmoral in dem Stil von heute, von unserer Gesellschaft. Aber dann stieg er auf ins Gericht, weil er dachte offensichtlich, so könnte er noch etwas Moral nach Sodom bringen. Nun kann man natürlich jetzt aufgrund dieses negativen Beispiels nicht grundsätzlich sagen, ja, also ein Christ sollte eben das nie machen, dass er ein höheres Amt bekleidet. Aber bei Lot kann man sagen, es war auf jeden Fall falsch. Denn Gott hat ja Abraham aus Ur in Chaldea berufen, 1. Mose 12, 1 bis 3, und sagte ihm ausdrücklich, er soll seine Verwandtschaft verlassen. Aber Lot, sein Neffe, ging mit ihm. Das war ein klarer Ungehorsam gegen das Wort Gottes. Und darum hätte Lot nie nach Kanaan gehen sollen. Er hätte ein Zeugnis in Ur in Chaldea sein sollen. Aber er ging mit, er war am falschen Ort, und so war es gar nie Gottes Auftrag, dass er Richter in Sodom werden sollte. Und dort ist das Problem. Wenn jemand eine solche Position einnimmt, ohne dass er eine Berufung von Gott hat, dann kommt es nicht gut heraus. 2. Samuel 19, 8, da geht es um David. Da machte der König sich auf und setzte sich in das Tor. Und man berichtete allem Volke und sprach, siehe, der König sitzt im Tore. Da kam alles Volk vor den König. Israel aber war geflohen, ein jeder nach seinen Zelten. Übrigens, hier haben wir jetzt eine solche Stelle, wo die Leute nicht in ihre Häuser gehen, sondern in ihre Zelten. Ja, also dieser Reiseteilnehmer hat uns gezeigt, wo der Richter saß, aber einfach ohne Thron, ja. Der Thron ist verrottet in der Zwischenzeit. Man hat in Dan unter den Bausteinen diesen Stein oder diese Steine, drei Bruchstücke, gefunden. Mit einer Inschrift drauf. Und da hat man gemerkt, ach so, da hat man offensichtlich schon bestehende Steine, hat man später als Bausteine eingebaut hier in Dan. Und die Schrift ist aramäisch, sehr schön geschrieben. Nicht wahr? Man kann jeden Buchstaben kann man schön erkennen. Ja, es ist natürlich die Schrift von Aramäisch und Hebräisch aus der Zeit der Könige. Eben hier 9. Jahrhundert vor Christus. Und die hebräische Schrift hat sich ständig gewandelt. Also wir wissen genau, in welchem Jahrhundert wie Hebräisch geschrieben wurde. Also so können wir heute auch aufgrund des Schriftbildes allein schon sagen, diese und diese Inschrift stammt aus dieser und dieser Zeit. Also auch da haben wir eine relative Chronologie in der Veränderung des Schriftbildes festgehalten. Also hier sehr schöne, sehr gut lesbare Schrift. Und zwischen jedem Wort gibt es einen Punkt. Sieht man ihn zum Beispiel hier? Als Worttrenner. Und was wird hier berichtet? Ein König von Aram berichtet darüber, wie er zwei Könige, den König von Israel und den König vom Haus David getötet habe. Wow, das ist ja genau die Geschichte aus 2. Könige 9. Da geht es um diesen Krieg des Königs Hazael von Aram, von Syrien, mit dem König des Nordreiches und dem König des Südreiches. Eine direkte Bestätigung der biblischen Geschichte durch diese Inschrift. Und dann wird vom König von Juda wird gesagt, der König des Hauses Davids. Was kann man hier lesen? Ja, hier. Das ist B, J, Taf, Bet, D, ein Wav und wieder D. David. Bet David, Haus Davids. Übrigens, die alte Schreibweise nach dem Exil in Babylon, also nach 538 vor Christus, in Chronika wird David geschrieben, D, V, J, D, David. Aber im Buch der Könige, das eben älter ist als Chronika, dort wird David geschrieben, D, V, D, David. Hier haben wir auch die alte Schreibweise, Beit David, Haus Davids. Und das war natürlich der Hammer, als in den 1990er Jahren Abraham Biran diese Inschrift fand. Weil in der liberalen Theologie sagt man, ja, David hat es nie gegeben. Das ist ein Mythos, das ist eine Erfindung. Und jetzt plötzlich kommt hier eine Inschrift aus dem 9. Jahrhundert. Also es ist gar nicht so viel später, als David gelebt hat. Nicht wahr? Sagen wir so 150 Jahre nach David. Und er wird sein Königshaus, seine Nachkommen, als, wie die Bibel das nennt, Bet-David, Haus Davids bezeichnet. Oh. Wie hat man reagiert? Da ist noch eine Reaktion gekommen. Das heißt gar nicht Bet-David. Ja, was heißt es? Ja, das ist ein Wort, das wir nicht kennen. Tatsächlich so hat man reagiert. Es ist unglaublich. Das ist so eine intellektualistische Bescheidenheit, ja? Nein, das, ich denke nicht, dass das so sein könnte. Aber was ist es? Ja, das wissen wir auch nicht. Aber das ist so bescheiden überlegen, wenn man eben sagt, wir wissen das nicht. Ja? Das ist zum Beispiel wie in der Evolution. Da fragt man, wie ist das Leben entstanden? Ja, wir wissen das nicht genau, wie das gegangen ist. Da ist man immer noch dran in der Forschung, aber es ist einfach noch nicht geklärt. Aber kann es sein, dass Gott das Leben erschaffen hat? Nein. Aber wie? Ja, das wissen wir auch noch nicht genau, aber da müssen wir einfach noch weiter forschen. Ist genau dieser Stil. Ja, und dann haben sie eine Begründung gebracht. Ja, hier, Beit David, ist ja, das sind ja zwei Wörter. Aber hier gibt es gar keinen Punkt dazwischen. Wenn das wirklich zwei Wörter wären, dann müsste ein Punkt dazwischen sein. Das ist ein anderes Wort. Wir wissen nicht, wie man es ausspricht und wir wissen nicht, was es bedeutet. Und man hat aber eine andere Inschrift, einen ganz anderen Ort gefunden, auch aus der Zeit des ersten Tempels. Und darauf fand man den Ausdruck Bet Adonai. Also Bet Yahweh, sogar J-H-W-H, das Haus des Herrn, das Haus des Ewigen. Das ist der Salomo-Tempel, original erwähnt in einer Inschrift aus der Zeit, wo er noch existiert hatte. Und dort gibt es zwischen Bet Adonai keinen Worttrenner. Sonst schon. Und da ist natürlich jetzt klar geworden, wenn zwei Wörter ganz eng zusammengehören, dann müssen die nicht durch einen Punkt getrennt werden. Also das Haus des Herrn, ohne Punkt. Das Haus Davids, ohne Punkt. So. Also man kann sagen, was man will. Hier ist David als historische Person, als das Haupt der Dynastie der Könige von Juda erwähnt. Und die ganze Geschichte von 2. Könige 9 ist auch hier historisch bestätigt. Und so ist es ständig, wenn man eben herumgräbt, kommt man zum Schluss, zu dem Schluss, den der Herr Jesus in Johannes 17 im Gebet an den Vater nennt: Dein Wort ist Wahrheit. Nicht wahr? Es gibt Leute, die sagen, ja, da gibt es so komische Leute, die wollen die Bibel beweisen mit der Archäologie. Nein, was haben wir jetzt getan? Wir haben die Bibel getestet mit der Archäologie, da wo wir sie testen können. Und wir sehen einfach auf Schritt und Tritt sehen wir Übereinstimmung. Und wir sehen, da wo Situationen entstanden sind, wo es irgendwie eine Spannung gab, merken wir plötzlich, ja, der Fehler war nicht in der Bibel, sondern der Fehler war zum Beispiel in einer falschen Chronologie, indem man gar nicht die Chronologie der Bibel ernst genommen hat. Und so sehen wir einfach immer wieder, die Bibel ist nicht für sich eben isoliert und dann gibt es die Realität, sondern es ist eine Einheit. Und das ist wichtig, weil die Bibel eben Gottes Wort ist, hineingesprochen in Raum und Zeit. Ich wurde einmal gefragt im Rahmen von einer Fernsehserie über die Bibel, was beeindruckt Sie ganz besonders, wenn Sie in Israel sind? Und dann habe ich geantwortet, hier sieht man, dass die Geschichten der Bibel wirklich in Raum und Zeit konkret geschehen sind. Das sind keine Geschichtchen, sondern es ist wirklich Geschichte. Und zwar Geschichte, die Gott mit uns Menschen macht. So ungefähr habe ich das erklärt. Und das haben wir jetzt auch eben nur an diesen zwei Beispielen, Tel Chazor und Tel Dan, auch wieder sehen können. Und das soll uns eben auch darin bestätigen, dass wir der Bibel unser volles Vertrauen schenken eben auch in den Bereichen, wo wir sie nicht kontrollieren können. Niemand von uns war im Jenseits. Das kommt noch. Aber dann ist es zu spät. Wir müssen jetzt die Frage der Ewigkeit klären. Nicht erst, wenn wir die Linie überschritten haben. Das ist definitiv. Also wir müssen jetzt entscheiden. Und die Bibel sagt uns, dass eine Bekehrung nur in der Zeit vor dem Tod geschehen kann. Nach dem Tod ist keine mehr möglich. Da, wo der Baum fällt, da bleibt er liegen. Steht im Prediger. Und wenn wir mit Gott Frieden bekommen, indem wir unsere Schuld ihm bekennen und die Vergebung durch das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen, dann sichern wir jetzt das ewige Leben im Jenseits. Aber wenn wir daran vorbeigehen, werden wir ewig verloren gehen, garantiert, sagt die Bibel. Aber gut, einer sagt, niemand ist je auf der anderen Seite gewesen, von uns. Ja, ich meine, Lazarus war drüben und ist wieder zurückgekommen. Und der Herr Jesus war drüben und er ist wieder zurückgekommen. Und er hat uns auch erklärt, wie es ist. Zum Beispiel in Lukas 16, in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Aber es ist eben so, wir können es nicht nachprüfen, aber wir dürfen eben ein volles Vertrauen haben in die Wahrheit der Bibel, weil da, wo wir die Bibel nachprüfen können, erweist sie sich als wahr. Gut, da könnte jemand sagen, ja, ich kann mir ja vorstellen, dass auch ein menschliches Buch geschichtlich korrekt geschrieben wird. Das ist ja schon mal ein Schritt, wenn jemand anerkennt, dass die Bibel geschichtlich korrekt ist. Aber das ist natürlich noch zu wenig. Wie können wir dann erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ist? Nun, dafür ist die erfüllte Prophetie da. Denn durch die erfüllte Prophetie zeigt Gott, der hinter der Bibel steht, dass er über Raum und Zeit steht. Und weil es die wirklich erfüllte Prophetie über Jahrtausende, die in Details geht, nur in der Bibel gibt, können wir zeigen, dass hinter der Bibel der ewige Gott steht. Natürlich auch im Hinduismus, auch im Buddhismus und so weiter, da gibt es ganz klar übernatürliche Phänomene. Übrigens schreckliche Dinge. Aber das, sagt die Bibel, sind Wirkungen von bösen Geistern. Aber böse Geister sind eben nach der Bibel auch an Raum und Zeit gebunden. Sogar der Teufel in Hiob 1 sagt auf die Frage, woher er komme, vom Umherstreifen auf der Erde. Er ist nicht allgegenwärtig. Nur Gott ist allgegenwärtig. Und darum weiß er auch nicht die Zukunft. Und darum wissen Wahrsager und Wahrsagerinnen auch nicht, wer Sieger wird an der nächsten Fußball-WM. Das war doch regelmäßig so, oder? Die haben vorausgesagt, wer es wird, und sie ist nicht eingetroffen. Also, das zeigt uns, böse Geister kennen die Zukunft nicht, aber sie können über natürliche Dinge wirken. Aber in der Bibel sehen wir, da ist jemand dahinter, der über Raum und Zeit steht. Das ist der wahre Gott. Und darum ist eben zu dem Erweis der Geschichtlichkeit der Bibel, ist eben auch der prophetische Erweis ganz, ganz wichtig. Und deshalb lesen wir 77 Mal im Buch Ezekiel. Ich zähle hier alle abgewandelten Versionen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Oder, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Und so weiter. 77 Mal findet man diesen Ausspruch im Zusammenhang mit prophetischen Aussprüchen. Wenn sie in Erfüllung gehen, wird man erkennen, wer der Herr ist. Und so können wir anhand der Bibel ganz klar zeigen, dieser Gott, der aus der Bibel hier spricht, das ist der Herr. Und nun diesen Herrn haben wir gefunden, auch im Zusammenhang mit Hazor und Teldan und der Abgötterei dort. Dieser Herr, der gesagt hat, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und so lehrt uns eben das, was wir in Hazor und Teldan gefunden haben, wie wichtig es ist, dass wir keine Kompromisse machen mit irgendwelchen Vermischungen, sondern ganz klar den biblischen Weg gehen. Denn wir haben die Spuren in Hazor gesehen. Hazor wurde zusammengeschlagen durch die Assyrer, ganz klar, wie die Propheten gesagt haben, weil sie den Herrn und sein Wort verlassen hatten. Und wir wollen festhalten daran, dein Wort ist Wahrheit.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas Hazor und Tel Dan, Zeugen der Glaubwürdigkeit der Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.